Ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier im Studio, die Franziska und die Biggi. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ihr kommt von der Tübinger Woche für Suffizienz, geht am heutigen Montag los. Und ich würde sagen, wir klären einfach mal dieses Fremdwort, was sicher nicht allen Leuten geläufig ist. Was heißt eigentlich Suffizienz?
Ja, Suffizienz. Ich muss dazu sagen, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich durchgestiegen bin, was sich hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt. Man kann es ein bisschen mit Genügsamkeit übersetzen, aber es geht eigentlich darum, zu hinterfragen, den Lebensstil, den wir im Westen so praktizieren, ist das überhaupt auf die Erde so übertragbar, globalisierbar, oder können wir uns auch wieder ein bisschen mehr zurückbesinnen, was wir brauchen, um gut leben zu können. Das verbirgt sich eigentlich dahinter. Und ja, man kann sagen, für nachhaltige Entwicklung oder Leben gibt es eben so drei Strategien. Neben Effizienz, Konsistenz ist es eben die Suffizienz als die Strategie für Genügsamkeit. Und das muss aber jetzt nicht unbedingt Verzicht bedeuten und ich darf nicht, sondern es geht auch darum, so kreative Formen zu finden, so nach dem Motto, weniger ist mehr, zum Beispiel Formen gemeinsamer Nutzung, wie in Gemeinschaftsgärten oder genau, dass Sachen eben mehr in der Gemeinschaft genutzt werden oder auch länger genutzt werden. Genau, so Reparaturwerkstätten oder Reparaturcafés wären da auch ein Beispiel dafür.
Stehen diese Konzepte im totalen Widerspruch zueinander, Effizienz, Konsistenz und Suffizienz? Sind es Gegenmodelle?
In einer gewissen Form kommt ein bisschen drauf an. Also also der Schwerpunkt ist schon ein anderer, weil Effizienz wäre so ein Beispiel, der energieeffiziente Kühlschrank. Und wenn sich aber alle neue Kühlschränke kaufen, dann haben wir trotzdem einen hohen Ressourcenverbrauch und brauchen nochmal wieder neue Materialien, die oft ja aus den globalen Süden auch hertransportiert werden oder neues Plastik implizieren, sodass es auch darum geht, das ein bisschen in Frage zu stellen. Brauchen wir jetzt alle auch neue Elektroautos? Genau.
Also das grüne Modell so ein bisschen? Ja, oder der
grüne
Partei?
Genau, die grüne Ökonomie, ja. Genau, also Effizienz, da hängt ja auch dieser Rebound-Effekt eben damit zusammen, dass es eben oftmals dann neue Materialien einfach bedarf, neue Ressourcen, um dann auf eine bessere Ökobilanz zu kommen. Aber es ist eben die Frage, ist es dann wirklich die bessere Ökobilanz? Genau.
Weil man für die Produktion wieder so viel braucht.
Ja. Genau.
Und bei Konsistenz?
Genau, Konsistenz bezieht sich vor allem auf Recycling in Form so wiederverwertbare Verpackungen und so. Also da praktisch diesen Kreislauf zu optimieren in einer gewissen Form. Kann das eine Ergänzung sein, aber bei Suffizienz ist eben nochmal der Schwerpunkt wirklich zu sagen, was brauchen wir überhaupt? Also nochmal das nochmal mehr runterzubrechen.
Also man kann die schon auch miteinander verschränken, aber muss sie auch voneinander abgrenzen oder stehen in Teilen
genau.
Auch im Widerspruch.
Ja. Das Problem ist, dass halt so in der Politik meistens auf Effizienz gesetzt wird, so mit der Green Economy, und eben diese anderen Strategien dann total unter den Tisch fallen. So. Genau.
Weil Politik einfach auf Wirtschaftswachstum
genau,
umsetzen
halt
muss.
Oft dann auch besser verkaufbar oder halt ist dann auch wieder eine Marketingstrategie, so diese Ökoprodukte zu verbreiten. Genau, oder erneuerbare Energien auch, was ja auch erstmal positiv ist, aber eben auch zu fragen, ja, auch bei erneuerbaren Energien, woher kommen da eigentlich auch die Ressourcen für die Windkraftanlagen zum Beispiel?
Genau. Wie sieht es in eurem Alltag aus, diese drei Konzepte, wo... Weil man muss ja immer dann das auch wieder auf dieses Einzelne, aufs Persönliche runterbrechen. Wie lebt ihr Suffizienz und wo kommt ihr aber auch vielleicht mit Effizienz und Konsistenz in Berührung?
Also ich kann auf jeden Fall mich in der Suffizienz wiederfinden. Ich fand es auch gerade sehr spannend, weil ich die ganzen Kategorien vorher noch gar nicht kannte, die Biggi gerade erzählt hat. Aber Suffizienz lebe ich zum Beispiel in einer Food Corp, also in einer Einkaufsgemeinschaft, wo wir eben gemeinsam und selbstbestimmt eben Lebensmittel aus der Region beziehen, hauptsächlich auch biologisch angebaute Lebensmittel, um halt auch da einfach vor Ort in der Region die Kleinstrukturen zu stärken. Oder ich teile mir ein Auto mit mehreren Leuten zusammen, dass es da halt nicht darum geht, jeder muss ein Auto haben, sondern das funktioniert auch ganz gut, dass wir das einfach gemeinsam nutzen.
Privates Carsharing ist es dann.
Genau,
nicht
privat, nicht über Teilauto. Genau.
Biggie, bei dir?
Genau, also zum Thema Food bin ich auch in der solidarischen Landwirtschaft in Tübingen. Da geht es ja auch darum, bei der solidarischen Landwirtschaft, dass Lebensmittel vor allem lokal vor Ort produziert werden, also nicht über globale Ketten von irgendwoher importiert über Supermärkte, sondern diesen Kreislauf zwischen Produktion und Konsum wieder engmaschiger zu schließen. Und in dem Fall spricht man bei solidarischer Landwirtschaft auch nicht mehr von Konsumierenden, sondern von Prosumentinnen und Prosumenten.
Stimmt.
Genau, also weil man dann richtig Teil von dem Projekt ist, in dem Fall sind es zwei Bauernhöfe in der Nähe von Tübingen, wo man dann Teil ist. Und genau, da bekommen wir auch jede Woche gibt es da frisches Gemüse.
Ist da nicht sogar der Gedanke, dass man auch mitarbeitet?
Genau, das wollte ich jetzt sagen. Letztes Jahr zum Beispiel waren wir bei der Kartoffelernte dabei. Wir waren ungefähr 30 Leute und in 2 Stunden war alles abgeerntet. Also man ist eben genannt, dabei sein bedeutet auch sehr wichtig dabei, die Finger dreckig zu machen und im Kartoffelacker mit zu ernten.
Mit 30 Leuten ist man dann aber auch wieder ganz schön effizient.
Ja. Aber es macht auch Spaß, mehr Spaß.
Also, aber halt Food Co-op ist eher dann, man kriegt es und unterstützt, man gibt dem Abbauern oder dem Produzenten da eben eine Sicherheit.
Ja, genau. Also der Hauptunterschied, würde ich jetzt sagen, liegt auch eher daran, dass die Solawi halt ein Hof ist und die Food Co-op sind einfach mehrere verschiedene Produzenten. Aber da steht halt auch dieses Gemeinschaftliche auch sehr stark im Vordergrund, weil es halt selbst organisiert ist, selbstbestimmt und man sich immer wieder trifft oder sich beim Einkaufen in Anführungszeichen sozusagen im Laden trifft und auch so ins Gespräch kommt miteinander.
Wie sind die Preise da, wie die Summen, kann man das so ein bisschen überschlagen? Ist das ein fester monatlicher Betrag bei beiden Systemen? Oder weil das ist ja auch für die Produzenten einfach auch das Wichtige, das Planbare, ne? Dass die damit einer gewissen Summe X auch planen können. Die müssen dann wieder halt auch organisieren, wie die unerfahrenen Landwirtschaftshelfer dann auf den Hof kommen. Das ist ja auch wieder zusätzliche Arbeit, ne, für
definitiv,
den Bauern.
Ja.
Aber da nochmal eine Hausnummer?
Genau, also es gibt da den monatlichen Beitrag, der wird aber einmal im Jahr in einer großen Bieterrunde praktisch so ausgehandelt. Da machen praktisch die beiden Bauernhöfe transparent, wie viel Kosten sie im Jahr haben, wird da aufgelistet. Und die ganzen, die teilnehmen möchten, bieten in dem Fall, wie viel sie monatlich beisteuern zu können. Und aus den beiden versucht man dann einen Kompromiss zu finden, wo sich das dann treffen kann, sodass alle Kosten, Betriebskosten dann abgedeckt sind. Und dann wird eben auch in der Bieterrunde nochmal geguckt von den Leuten, die mitmachen, wer kann mehr beitragen, weil es ihm ökonomisch besser geht, wer weniger, also wird da auch nochmal die Balance gefunden. Und also ich glaube, der Richtwert so grob liegt jetzt bei zwischen 60-65 Euro im Monat, also bis zu 70, die dann mehr bieten, eben je nachdem auch nach Einkommen, Selbsteinschätzung. Aber man muss dazu sagen, also wir sind momentan 3 Erwachsene und 2 Kinder, die davon mitessen, also diese, sagen wir jetzt mal 65 Euro, wenn man das allein alles essen möchte, dann kocht man, glaube ich, jeden Tag, mittags und abends.
Da muss man
genau,
dann auch
schon
wieder
ordentlich. Also es ist schon als WG oder Familie oder so die Menge, glaube ich.
Da muss man dann wieder aufpassen, dass es nicht zu viel ist, dass es dann wieder in die Tonne kommt.
Kann man ja auch teilen, genau.
Und rechtzeitig weitergeben.
Ja.
Und bei eurem Modell?
Genau, also wir haben keinen monatlichen Festbetrag. Das würde darauf dann eben, es ist abhängig davon, wie viel man bestellt. Also es gibt eine wöchentliche Bestellliste, wo wir uns dann eintragen und je nachdem, wie viel ich halt auch haben möchte, das ist halt dann jetzt eben nicht so wie bei der Solawi, dass man festen Anteil von der Ernte bekommt, sondern ich kann mir selber da auswählen, was ich eigentlich essen möchte. Also nochmal individuell bestimmbar. Was uns aber eben ganz wichtig ist, weil Foodcorps sind eben auch aus dem Gedanken raus entstanden, also Kritik am Agrarsystem, auch am Supermarktsystem, weil da ja sehr krasser Preisdruck auch einfach herrscht. Und da wollen wir halt eigentlich auch ausbrechen. Also dass es schon auch wichtig ist, da faire Preise auch zu zahlen. An sich zahlen machen wir das halt auch direkt mit dem Erzeuger dann aus.
Kann aber auch dann bewusst mal mehr sein als halt jetzt der Discounter einfach.
Genau.
Ne?
Das in die Richtung ist natürlich möglich, je nachdem wie groß eine Foodcorp ist. Ich kenne auch Modelle, die dann sagen oder teilweise auch Prozente aushandeln können, aber es ist halt im direkten Gespräch. Das wird jetzt nicht, ja, wir wollen jetzt die und die Menge zu dem und dem Preis. Das wird halt nicht so gemacht.
Und du kannst dann sagen auch, hey, ich mag keine Aubergine und dann
genau.
Kreuze ich das nicht an. Aber es sind dann nur die genau. Sachen auch, die wirklich da auch produziert werden oder gibt es da auch die Möglichkeit, Handelsware sozusagen mit reinzunehmen? Von?
Ja, also ist auch, ich kann halt von unser Foodcorp jetzt sprechen, das ist je nach, also es gibt jetzt nicht das feste Konzept, weil das sich die Gruppe halt ausmacht. Also wir haben jetzt schon zum Beispiel auch Orangen jetzt gehabt und Mangos, die aber auch dann über so eine Kooperative bezogen werden. Also das ist jetzt Pois, die sitzen in Portugal, die eben auch faire Preise zahlen. Und das ist, dass wir jetzt für uns festgelegt haben, wenn wir jetzt Überseeprodukte haben, dass es für uns ganz wichtig ist, dass das irgendwie an Sozialprojekte gebunden ist oder so.
Super, weil da erweitert sich ja dann der Gedanke auch und
genau.
Ja, kann halt hier keiner Orangen, Bananen oder sonst was
eben,
anbauen.
Ja.
Wie sieht es aus mit Milchprodukten? Ist es da bei euch im Angebot auch? Ist sowas da auch dabei oder eher dann nur Gemüse, Obst?
Also bei uns momentan nicht. Die Obst-Solawi, die gehört zu der Gemüse-Solawi dazu. Da gibt es jetzt Pläne, da gab es jetzt auch so einen Zukunftsworkshop. Da konnte ich aber leider nicht dabei sein, darum habe ich jetzt nicht die aktuellen Infos, aber es ist so im Gespräch, sagen wir so.
Und die Balance, wenn ihr das transparent, wenn das ist ja quasi bieten, das ist ja schon dann fast auch wieder wie ein Markt, ja. Aber habt ihr eine Balance dann hergestellt?
Ist genau, also man braucht meistens eine zweite Runde, aber in der zweiten Runde hat es dann geklappt praktisch, dass wir mit die Kosten eben von den beiden Bauernhöfen dann mit dem, was geboten wurde, dass es dann abgedeckt wurde, genau. Also wir saßen dann nicht bis in die Nacht, sondern nach zwei Stunden und zwei Runden hat es dann geklappt.
Also Konsens dann im
ja,
Endeffekt.
Genau, ja, genau, so ein Konsens hergestellt. Es sind halt immer viele Leute, die da kommen, also ich glaube, das sind jetzt können bis zu 140 Prosumentinnen, wobei hinter jedem einzelnen Prosument ja oft eine WG oder Familie ja. steht. Und ja, eben zu dieser Bieterrunde waren es da auch bestimmt 30, 40 Leute. Genau, also musste man halt dann mit der großen Runde diesen Konsens finden.
Da muss der Bauer dann ja auch neue Umgangsformen auch lernen. Ne?
Genau, so ja, halt, das war für die auch Neuland, genau, für die beiden Bauernhöfe erstmal. Aber zum Beispiel gab es ja 2013 so diesen großen Hagelschaden und da war es halt da auch für den Bauernhof toll, weil dann schnell auch Leute da waren, die da geholfen haben, diese Treibhäuser, was die haben, wieder aufzubauen. Und also da hat da auch das Solidarische der solidarischen Landwirtschaft sich richtig gezeigt oder wurde praktiziert und dann war es eben da auch für die eine tolle Erfahrung. So.
Reicht es für die Existenz der Bauernhöfe oder verkaufen die auch noch en gros an andere oder gehen noch auf Märkte?
Ja, in dem Fall waren das ja zwei Bauernhöfe, die schon zuvor gegeben hat, der in Waldhausen, also der hat jetzt schon auch weiterhin noch den Hofladen auch, aber der hat es eben genau auch flächenmäßig aufgeteilt, diese Flächen, sagen wir jetzt mal die Hälfte ist Solawi, die andere Hälfte ist Hofladen und vielleicht hat er auch noch ein paar Abnehmer von, weil es den Bauernhof gibt es ja schon seit Generationen und der in Dusslingen hat auch noch seinen Hofladen, aber der hat weitestgehend eigentlich fast alles auf Solavi umgestellt. Klar, es gibt auch unterschiedliche Modelle in Freiburg, die Gartenkoop, das war ja einer der Vorreiter der solidarischen Landwirtschaft, die haben sich zusammen eine Fläche gesucht und eben dann, da ist dann wirklich nur das Gemüse von dieser Fläche, die die zusammen bewirtschaften.
Und du weißt aber auch im Prinzip, welche Flächen in Waldhausen oder so für dein Gemüse da sind, oder?
Genau, also man kann ja eben da auch, ich war jetzt öfter in Dusslingen, aber in Waldhausen kann man eben auch zu den Ernteeinsätzen mit und kommt dann auch genau dorthin und kann genau sehen, woher es
kommt. Wenn man da nicht kann, wenn man nicht die Ernteeinsätze mitmacht, kriegt man da mehrere Termine, Chancen? Ab wann gibt es Ärger?
Naja, also es gibt eigentlich die Möglichkeit zu mitmachen, gibt es eigentlich jede Woche sogar. Und eben dann mal für größere Einsätze wird dann auch ein größerer Aufruf gemacht. Aber es besteht eigentlich schon so auf dieser, also dass es zwar die Idee ist, jeder macht das zweimal im Jahr, aber eigentlich besteht es eben auf dieser Vertrauensbasis, dass die Leute das eben auch selbst so in Angriff nehmen und mitmachen. Na, also keine Kontrolle, sondern Vertrauensbasis. Aber ich glaube, bisher läuft es ganz gut so.
Dass die Leute eher vielleicht sogar mehr
Genau, also
Einsatz
wie gesagt,
bringen.
Bei diesem einen Ernteeinsatz, da waren wir 30 Leute, da hat es auf jeden Fall nicht gemangelt.
Was ist so von deiner Erfahrung her, was gefällt dir am besten? Kartoffeln sind super und Unkraut jeden ist eher Käfer sammeln.
Ja, also das ist natürlich ein großes Erfolgserlebnis, wenn man mit 30 Leuten so schnell die Äcker abgeerntet hat. Na, ich mache ja auch noch bei einem Gemeinschaftsgarten mit, da hatte ich jetzt eher so diese Erfahrung der manchmal etwas mühseligen Unkrautdiätarbeiten, aber manche Sachen gehören ja auch dazu, dass man dann mal mit der Hacke auch in den Boden haut und umgräbt.
Nicht nur die Früchte einfährt.
Genau, sondern, nicht nur ums Ernten, sondern um den gesamten Prozess.
Ja, das bringt uns jetzt wieder zurück nach dem kleinen Exkurs über die Solavi und auch die Food Coops, zurück zur Suffizienzwoche. Da sind ja verschiedenste Gruppen auch mit dabei. Ihr habt eine Woche Programm jetzt von heute an. Und wer ist alles dabei und wie haben sich die Gruppen denn da gefunden?
Ja, also wir sind insgesamt fünf, also aus fünf verschiedenen Gruppen oder Organisationen. Also zum einen ist das Werkstatthaus mit dabei und der Johannes von der Initiative Kolibri, der das, glaube ich, auch so initiiert hat. Genau, und die Bigi ist vom Klimagarten und Pensamento Latino Americano und ich selber bin von der Lokalgruppe Fian, die hier eben in Tübingen aktiv ist. Und ich bin eben auch über FIA natürlich jetzt zu der Organisationsgruppe dazugestoßen und habe an sich jetzt nur auf eine E-Mail reagiert, die halt rumgeschickt wurde. Aber ob das jetzt eben, ich meine, dass das vom Johannes ausging.
Genau, ich würde auch sagen, Johannes, die Saron vom Pensamento Latino hat dann auch noch zu mir gesagt, hey, wir müssen da mitmachen. Und ich, okay, ich bin dabei. Genau, und schon war ich auch mit im Boot und wir haben dann nach dem Aufruf von Johannes seit letztem Herbst uns regelmäßig im Werkstatthaus getroffen und Pläne geschmiedet, wie diese Woche der Suffizienz denn aussehen könnte.
Und Johannes ist vom Werkstatthaus, oder?
Von der Initiative Kolibri.
Initiative
genau.
Kolibri.
Genau, die hatten auch mal das Stuttgart Open Fair organisiert, die Initiative Kolibri.
Und ja, wie waren die einzelnen Schritte? Seit Herbst ist ja dann auch ganz schön viel Vorlauf, aber ist auch ganz schön viel Arbeit, so eine Woche aufzustellen. Worauf kam es auf euch an? Wie liefen die Treffen denn ab? Oder war das eher öfter mehr E-Mails? Nee, schon viele Treffen auch, ne?
Viele Treffen, würde ich sagen, genau.
Ja, einmal im Monat, definitiv.
Genau, worauf gab es uns an? Erstens mal auch so war die Frage Suffizienz, wie können wir das begreifbar machen, wie können wir da zu diesem Fremdwort Veranstaltungen uns ausdenken, die Leute ansprechen, welchen aktuellen Bezug gibt es dazu, war auch ein wichtiger Punkt, weswegen wir das jetzt auch im Vorfeld des G20 in Hamburg machen wollten, so praktisch.
Genau.
Und genau, und im Nachgang, nachdem ja auch schon einmal Alberto Acosta in Tübingen da war, zu Born wie wir, auch das nochmal aufzugreifen und genau, auch zu organisatorisch zu gucken, macht es Sinn, eher das im Jahr verteilt zu machen oder machen wir es lieber kondensiert in einer Woche mit vielfältigen Veranstaltungen. Das war dann letztlich die Entscheidung, die wir getroffen hatten und auch zu gucken, wir wollen ja nicht nur Vorträge machen, wo einer spricht und alle hören zu, sondern auch, welche Formate passen da am besten. Genau, und darum kamen wir da eben auf Filme, ein Markt des guten Lebens, Workshop und ein Tribunal.
Genau,
einen Vortrag gibt es natürlich schon, aber eben auch andere Sachen.
Quotenvortrag. Die Stadt ist auch mit im Boot, Stadt Tübingen.
Genau, die
das
Stadt.
Logo ist drauf. Wie kam es dazu? Wie war?
Also es ist natürlich so, dass wir das an sich größtenteils ehrenamtlich natürlich auch organisiert haben, dass es dann trotzdem irgendwie Gelder anfallen, jetzt sei es für die Bands am Samstag oder Raummiete oder weitere Infrastruktur, die wir irgendwie anschaffen mussten. Und da haben wir dann eben mit der Stadt gesprochen, oder der Johannes war es eigentlich, der da Kontakt zu der Stadt aufgenommen hat. Und die sind eben Geldgeber und Förderer jetzt auch von der Woche.
Genau, und auch mit dabei bei dem Markt des guten Lebens als Fairtrade-Stadt.
Stimmt, genau,
zusammen
vertreten.
Mit dem Weltladen läuft es dann eben vor allem über.
Stimmt.
Dieses Bereich von.
Also die haben da aus dem städtischen Budget, welche Abteilung der Stadt ist denn da zuständig?
Engagement,
dann?
Bürgerliches Engagement, die Gertrud von Acker.
Genau.
Das ist die städtische Beauftragte für bürgerliches Engagement. Und die
genau,
hat da
und
Geld
da eben
nah
dran an dem Thema fairer Handel, genau.
Genau, über die Fairtrade-Stadt und da sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass sie uns da auch finanziell unterstützen.
Also Bandgagen und... Was war das genau? Anschaffen, Infrastruktur?
Genau, also für das Fest am Samstag, das wird vom Werkstatthaus stattfinden ab 13 Uhr. Da wird es halt Essen geben, Kaffee, Kuchen und wir brauchen natürlich Pavillons, Bier, Bänke, so in die Bands natürlich auch. Teilweise kommt es dann halt auch drauf an, wie viel Geld übrig bleibt, dass dann zum Beispiel die Vortragenden auch dann natürlich bezahlt werden. Genau, der Workshop zum Beispiel auch.
Es gibt so viele Dinge, die so viel Geld kosten, wo das dann alles schnell
das
weg ist.
Das läppert sich dann.
Wisst ihr, wie hoch das Budget der Woche ist? Ungefähr?
Johannes, weiß es.
Genau, ich glaube so
ist
bei,
ja auch
bei 1000 ungefähr, oder?
Das geht ja auch noch.
Ja, genau.
Wir hören ein paar Takte Musik. Biggie, du hast Mestizo-Musik rausgebracht, Rebellion in Amerika Latina, das ist dein Steckenpferd?
Genau, also das ist meine Lieblings-CD, seit ich sie vor 10 Jahren, glaube ich, ungefähr mal bekommen habe als Geschenk. Und genau, Rebellion in Lateinamerika, also seit ich einmal in Lateinamerika war, hat mich genau das auch fasziniert und... Deswegen wollte ich dieses Lied mitbringen.
Und was hören wir da?
Das ist die Nummer 8 auf der CD. Ich weiß jetzt nicht mehr die Band genau, aber ich weiß, dass es um die Piquetero-Bewegung in Argentinien geht, die 2000, 2001 ganz stark war und sich da auch viele Menschen selbst organisiert hatten in der Krise damals und auch viele Initiativen solidarischer Ökonomie aufgekommen sind. Und da ist es eben ein Lied aus der Bewegung.
Las Manos de Felipe und der Song heißt Los Metodos Piqueteros.
Genau.
Zu Gast Franziska und Biggie von der Tübinger Woche für Suffizienz. Auf dem Flyer steht, wie im Westen, so auf Erden, weil Wachstum endlich ist, unser Lebensstil nicht globalisierbar und Zukunft neue Träume braucht. Darum gibt es diese Tübinger Woche für Suffizienz vom heutigen Montag an. Da geht's los mit dem Wohlstandstribunal. Das westliche Wohlstandsmodell auf der Anklagebank. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das werden wir heute Abend machen. Das westliche Wohlstandsmodell vor Gericht ziehen. Und es geht darum, praktisch sich anzuschauen, der westliche Wirtschaftsstil, der sehr auf Wachstum ausgerichtet ist, was hat es eigentlich für Konsequenzen in Regionen im globalen Süden? Genau, wenn, also nach dem Motto, immer schneller, höher, weiter, versuchen wir immer mehr zu produzieren und die Wirtschaft soll immer weiter wachsen. Aber wir wollen eben da heute Abend schauen, inwiefern hängt es eigentlich zusammen mit den Rohstoffabbauenden Ländern des globalen Südens und werden das aber, um es nicht so abstrakt zu machen, haben wir da drei Anklagepunkte, wo wir das eben auch genau veranschaulichen wollen, wie das miteinander zusammenhängt. Zum einen beim Thema Konsum und Kleidung.
Genau, Konsum, das betrifft uns ja alle, wir kaufen ja täglich ein, sei es Essen oder eben auch dann Kleidung, und dort gibt es ja auch viele, viele Problematiken in dieser Industrie, und dazu haben wir die Kinga Rudersdorf von der Kampagne Saubere Kleidung eingeladen, die uns dazu eben als Zeuge oder als Sachverständige auch mehr dazu sagen kann. Genau.
Und die wird die Rolle aber des quasi Staatsanwaltes dann so ein bisschen einnehmen.
Der Zeugin. Das, was vor Ort passiert.
So ins Detail können wir noch gar nicht gehen, wer was ist, weil es auch ein bisschen eine Überraschung ist heute Abend. Genau, die Sachverständigen oder Zeugen, Zeuginnen, das sind halt Externe, die sich halt sehr gut auch mit den Thematiken auskennen.
Und werden vom Staatsanwalt oder vom Richter oder so dann aufgerufen oder ins Kreuzverhör genommen.
Genau.
Sozusagen, beim Tribunal. Ja, weil da muss ja irgendwie schon dann auch ein Richter und ein Ankläger auch da sein.
Genau, wir haben alle Rollen verteilt. Wer welche übernimmt, kommt dann heute auf.
Genau.
Habt ihr auch eine Rolle heute Abend?
Ja, tatsächlich. Also ich habe die schwierige Rolle übernehmen müssen, genau in die Gegenseite von der Kinga zu schlüpfen, nämlich die Textilindustrie quasi zu vertreten und mir mal anzuschauen, was sind eigentlich so die Argumentationen von der Seite. Also wie rechtfertigen sie auch ihr Handeln oder stellen sie sich vielleicht auch der Herausforderung oder auch der Verantwortung, die sie durch ihr unternehmerisches Handeln eben auswirken.
Und genau. Was haben dir da bei deiner Recherche alles unter eher? Siehst du da auch?
Ja, also es werden halt keine klaren Aussagen so getroffen. Es wird halt viel so im schwammigen Bereich gelassen, dass die Verantwortung auch eher abgeschoben wird. Wir sind da nicht zuständig, das sind eher vielleicht die Regierungen oder auch der Verbraucher selber sollte mehr Verantwortung übernehmen, so in die Richtung.
Und damit kannst du dich identifizieren mit dieser Rolle?
Natürlich nicht, nein.
Aber wir haben eben, wenn wir Anklagen verlesen, müssen wir auch wie in einem Gerichtsprozess Verteidigung auch dann als Gegenpol einbringen. Genau, und darum haben wir uns da angeschaut. Ja, was sagen eigentlich die Konzerne gegenüber den Anklagepunkten?
Es ist schon auch eigentlich ganz spannend, finde ich, einfach sich auch mal da reinzudenken. Vor allen Dingen wird es für mich dann selber eigentlich dann auch wieder leichter, genau zu sehen, okay, so wie es jetzt derzeit läuft, geht es halt einfach nicht. Das hat Auswirkungen auf Menschen, es hat Auswirkungen auf die Umwelt, hat eigentlich global gesehen für jeden Menschen auch Auswirkungen, langfristig gesehen zumindest auch, und ist nochmal eine Motivation vielleicht, sich selbst da auch wieder mehr dahin zu besinnen, gerade was Kleidung angeht. Brauche ich jetzt jeden Monat irgendwie ein neues T-Shirt oder ein neues Kleid oder kann ich das irgendwie auch über andere Wege, Secondhand oder Tauschbörsen oder so und so weiter irgendwie machen?
Und die Argumente, wenn man die Kleidtextilindustrie hört, vielleicht werden dann die anderen Argumente noch sehr viel bewusster auch.
Ja.
Wenn man mal deren Ausflüchte zum Teil auch hört oder wie sie sich auch aus der Verantwortung halt stehlen. Geht es ja auch dann um die Arbeitsbedingungen der Menschen in, ja, oft ja Südostasien oder so?
Ja, sicherlich. Also was die Kinga genau heute erzählt, das weiß ich noch gar nicht. Inwieweit die Textilindustrie dazu Stellung bezieht, eben wird man heute Abend sehen.
Ja, was sagst du denn zu den, also den Arbeitsbedingungen, zu den Löhnen dort und auch, das sind ja diese Brände auch, diese vielen Toten einfach,
genau,
in diesen Sicherheits-
Vorkehrungen natürlich. Arbeitsbedingungen, finde ich, ist eigentlich so der zentralste Punkt oder ein sehr wichtiger, den man sich da anschauen muss. Natürlich geht es auch dann um Umweltverschmutzungen durch die Chemikalien, die jetzt da auch eingesetzt werden in dem Bereich, was eben zu Verschmutzung führt, aber eben auch direkt natürlich zu Krankheiten bei denen, die mit diesen Chemikalien umgehen müssen.
Ja, und auch die Wasserfrage. Ich glaube, für ein T-Shirt braucht man
genau,
ungefähr
das auch, 5000 genau,
Liter Wasser oder für eine Jeans 10.000 Liter Wasser, genau, die praktisch dem Land entzogen
wird. Produktion von Baumwolle dann auch. Ne?
Genau, wenn man diese ganze Produktionsschritte mit einberechnet.
Kommt die auch aus Bangladesch jetzt oder so? Wird die da produziert oder wird dann die Baumwolle woanders produziert und nur dort sind die Löhne am billigsten?
Soweit ich weiß, aus größtenteils Indien, die
USA,
Baumwolle.
Vor allem USA, da ist dann auch die Problematik mit genmanipulierten Saatgut zum Beispiel. Ja.
Viele Baustellen. Die ein, ja, ein T-Shirt oder die Kleidung mit sich bringt. Also da haben wir hier die Verteidigerin ja schon gehabt. Vicky, was hast du für eine Rolle heute Abend beim Wohlstandstribunal?
Auch eine schwierige Rolle. Ich bin bei dem Anklagepunkt Energie dabei. Da geht es um die Kohleexporte. Haben wir einen Schwerpunkt Kohle ausgewählt, die ja eben vor allem auch aus Kolumbien importiert wird, und da haben wir die Michelle Perez wird sprechen. Sie ist aus Kolumbien und hat einen ganz guten Einblick, was vor allem in dieser Region La Guajira im Nordosten Kolumbiens passiert, und wird davon erzählen, welche sozialen und ökologischen Auswirkungen dieser massive Kohleabbau dort hat. Und ich habe dann die schwierige Rolle, auch in die Rolle einer der Verteidigung zu schlüpfen. Und da die Kohle ja auch nach Baden-Württemberg zu MBW importiert wird, bin ich dann sozusagen also als Sprecherin für MBW, wie die sich zu den Anklagepunkten gegenüber den Menschenrechtsverletzungen um den Kohleabbau äußern.
Was sagen die dazu?
Genau, das ist auch relativ schwammig, würde ich sagen, relativ unkonkret. Also es wird eben abgestritten, dass es da eine direkte Verbindung gibt zwischen den Menschenrechtsverletzungen, die ja mit dem kolumbianischen Konflikt zusammenhängen, mit Übergriffen von paramilitärischen Gruppen und auch Vertreibungen von Dorfgemeinden, dass da, wird gesagt, eben kein Nexus, kein Zusammenhang besteht mit dem Kohleabbau. Aber eben vor Ort gibt es eben schon ziemlich eindeutige Hinweise dafür, dass eben auch Gemeinden, Dorfgemeinschaften vertrieben worden sind, um dort Kohleabbau betreiben zu können, oder dass Flüsse umgelenkt werden und den Leuten praktisch das Wasser abgegraben wird oder die Lebensgrundlage entzogen wird und sie auch deswegen ihre Gebiete, ihre Territorien aufgeben müssen.
Also da, was für eine Kohle ist es dort? Ist es dann Tagebau auch? Oder?
Ja, es ist Steinkohle und es ist in Kolumbien die größte Mine Lateinamerikas und eines der größten weltweit. So.
Also Riesenfläche, Riesen...
Cerrejón vor allem, genau.
Und wie sieht es aus mit der, welche Rechte haben die Menschen, wie können die ihre Menschen, ihre Rechte einfordern? Gibt es da Möglichkeiten?
Also nach der ILO 169 müssen die Dorfgemeinschaften ja eigentlich vorher konsultiert werden, ob sie damit einverstanden sind, wenn in ihren Territorien eine Mine gebaut wird. Aber das Problem ist, dass halt das zum einen die Rechte auf dem Papier stehen, aber die andere Frage ist, wie es dann mit der Umsetzung. Und eben weil Kolumbien das letztes Jahr war ja noch der Konflikt und jetzt beginnt eigentlich erst der Friedensprozess und wie es dann vor Ort Frieden ausschaut, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Also es sind dort auch immer noch so paramilitärische Gruppen, also illegale bewaffnete Gruppen aktiv und genau, bauen eben eine Drohkulisse auf. Die Leute werden unter Druck gesetzt und können dann einfach auch nicht mehr ihre Rechte einfordern, wenn sie gleichzeitig bedroht werden oder auch ja Leute auch schon tatsächlich umgekommen sind.
Und gibt es da Positionen auch von jetzt deutschen Behörden, die ja da auch eine Art von Aufsichtspflicht haben? Oder wie sieht es aus? Die verlassen sich auf die schwammigen Aussagen von den Energiefirmen, die in Kolumbien einkaufen und das in Kauf nehmen?
Genau, also in Deutschland, die Energiekonzerne verlassen sich ein bisschen auf das, was die Konzerne vor Ort, das eben Cerrejón, Drummond ist ein US-amerikanischer Konzern, verlassen sich da drauf, auf diese Konzerne, hätten aber eigentlich, also es wäre schon die Möglichkeit, dort auch Druck aufzubauen und zu sagen, also nur wenn diese Bedingungen erfüllt werden, können wir weiter von euch Kohle beziehen, so, aber das wird eben auch nicht gemacht.
In welchem Umfang kauft NBW in Kolumbien Kohle ein? Also brauchst jetzt keine Tonnenzahlen, aber ist das... Und was machen die dann damit hier? Die machen Strom damit?
Genau, also das wird ja von Kolumbien exportiert. Also ziemlich viele Tonnen. Ich habe jetzt allerdings auch nicht mehr die Zahl im Kopf. Kommt dann nach Rotterdam oder den Hafen von Hamburg. Dort wird es dann in Kohle, also in Strom umgewandelt. In den großen Kraftwerken und ist ja in Hamburg auch jetzt wieder einer an Start gegangen. Also es wird ja weiter eigentlich auf diese Kohle gesetzt und MPW bezieht schon zu einem großen Teil auch diese Kohle aus Kolumbien.
Sind dann wahrscheinlich die Filteranlagen einigermaßen wieder in Ordnung oder ist da das Thema Umweltschutz ist bei Kohle ja schon auch immer noch mal präsent?
Genau, also das Paradoxe ist eigentlich, dass wir hier den Kohleausstieg vorwärts bringen, aber gleichzeitig wird weiter auf die Kohle aus Kolumbien gesetzt, weil es sind ja nicht die Umweltauswirkungen, die wir vor Ort haben, sondern die jenseits des Atlantiks die Leute direkt abbekommen. Genau, also während wir hier auf den Kohleausstieg vor Ort setzen und die Energiewende antreiben, wird aber gleichzeitig genauso auf den Kohleimport gesetzt. So, und das ist eigentlich das Widersprüchliche daran, weil diese Umweltauswirkungen gibt es ja trotzdem, aber eben an einem anderen Teil der Erde.
Im Wohlstandstribunal Kleidung, Energie und die Ernährung ist auch noch dann auf dem Tribunal. Auch da gibt es dann Anklage und Verteidigung und am Ende spricht wer ein Urteil?
Können wir das jetzt schon verraten?
Ja. Die Frage. Eben, es gehört auch so ein bisschen zu dem, dass das mit, eine überraschende Ausgang wird es sein.
Aber es wird einen Urteilsspruch geben, ob das Wohlstandsmodell weiter so praktiziert werden kann oder nicht.
Genau.
Das westliche Wohlstandsmodell auf der Anklagebank am heutigen Montag um 19 Uhr im Club Voltaire, die Auftaktveranstaltung der Woche für Suffizienz. Weiter geht's in der Woche, jeden Abend eine Veranstaltung, Dienstag dann ein Film im Werkstatthaus, der Fall Mubende und der bittere Geschmack der Vertreibung. Vertreibung nicht wegen Kohle, sondern Vertreibung dann wegen was anderem.
Genau, da geht es, das ist ein Dokumentarfilm über, das Land ist in Uganda, es geht eben um Landgrabbing. Da wurden 2001 auf einem Gebiet circa so 2000 Menschen vertrieben von der ugandischen Armee Auch gewaltsam ist das abgelaufen und das war eben zugunsten der Kaveri Coffee Plantation. Und das Interessante für Deutschland oder für uns auch ist eben, dass diese Kaveri Coffee Plantation auch eine Tochterfirma der Hamburger Neumann Gruppe ist. Das heißt, ein deutsches Unternehmen ist an sich beteiligt an Landgrabbing. Und die Vertriebenen haben sich zusammengeschlossen und kämpfen seit 2002 eben für ihr Recht auf Wiedergutmachung und Entschädigung. Und genau, der Film ist auch jetzt über Vieren dazu gekommen, über dass wir als Lokalgruppe morgen da auch vertreten sind. Und zwar ist es so, dass Vieren den Fall begleitet und die Vertriebenen eben unterstützt, ihr Recht einzufordern, ihr Recht auf Nahrung. Bislang ist es jetzt so, dass es ein Urteil gab, 2011, das wurde zugunsten der Vertriebenen auch ausgesprochen. Man muss sich da auch klar machen, 2002 hat es angefangen, das heißt, das hat über fast 10 Jahre gedauert, bis überhaupt mal ein Urteil zustande gekommen ist und Kaveri ist halt jetzt in Berufung gegangen. Das heißt, es gibt immer noch kein abschließendes Urteil und es gab bis jetzt auch keine Wiedergutmachung. Und der Film, den wir morgen zeigen, der dokumentiert eben zum einen auch die Vertreibung, hat auch Zeugenaussagen mit den Vertriebenen mit da drin und zeigt eben die Folgen und Konsequenzen, die es halt direkt für die Betroffenen jetzt gegeben hat in den letzten Jahren.
Wo sind die gelandet nach ihrer Vertreibung? Gibt es da dann Alternativen oder bleiben die sich selber überlassen?
Das Makabre daran ist, dass dann die Kaffeeplantagenbesitzer zum Beispiel dann die vorher auf dem Land gelebt haben und dort viel Subsistenzwirtschaft auch betrieben haben, jetzt teilweise auch als Arbeiter auf der Plantage anstellen.
Was sie dann wieder als positiv darstellen? Auch, oder?
Ja, wahrscheinlich, dass sie dann sagen, ja, wir schaffen Arbeitsplätze, obwohl der Lohn natürlich auch nicht immer dann zum Überleben reicht.
Und was sagt die Hamburger Neumann Kaffeegruppe dazu?
Ja, die ist nicht so erfreut, dass sich Vieren auch dem Fall angenommen hat. Ich selbst habe es noch nicht gelesen, aber es gibt schon auch Bemühungen, dass es zum Beispiel auch eine Unterlassungsklage gegen die Gertrud Falk, die den Fall betreut, gab von der Hamburger Neumann-Gruppe, also dass schon auch versucht wird, das zu behindern und auch, dass es nicht in die Öffentlichkeit getragen wird.
Auf juristischem Wege die Sache klein zu halten und irgendwie
nochmal Druck auszuüben.
Eine Art von Eingeständnis, Empathie oder sonst wie auch Verantwortung ist da überhaupt war null in die Richtung. Das ein Unrechtsbewusstsein oder so auch.
Nee, an sich nicht. Also es wird dann eben auch an die Regierung verwiesen, weil es ging ja nicht direkt von dem Unternehmen aus, dass die Menschen vertrieben worden sind, sondern das war sozusagen die ugandische Armee, die im Auftrag der Regierung gehandelt hat. Und dass sozusagen das Unternehmen sich auch darauf beruft, sie haben es unter der Bedingung, dass eben kein Mensch mehr dort auch auf dieser Plantage lebt, gepachtet. Und schieben halt da dann auch die Verantwortung wieder von sich.
Aber es wird deutlich, diese Verwertungskette sozusagen des Unrechts und den Kaffee, der Kaffee, wo landet der dann? Bei welchen Firmen?
Ich weiß gar nicht, ob Neumann da jetzt so bestimmte Marken hat, wo ich jetzt sagen kann, bitte kaufen Sie diesen Kaffee nicht. Ja, das kann ich jetzt leider gar nicht sagen, aber es wird halt schon auch in den deutschen Supermärkten dieser Kaffee von der Plantage verkauft.
Und also hier wird es mehr mit Klagen, aber wer sich dort dann dem entgegenstellt, der muss ja wahrscheinlich noch um mehr fürchten als nur um einen Prozess sozusagen, oder? Wenn da die Armee auch daran beteiligt ist.
Eben, also es wird viel auch mit Druck oder Gewalt auch gearbeitet. Also in dem Fall weiß ich es jetzt nicht, aber es gibt schon auch in anderen Ländern, wo auch Landgrabbing passiert, dass jetzt die Aktivistinnen oder Menschenrechtsaktivisten halt auch kriminalisiert werden. So eben auch durch Repression, durch Diskriminierung, durch Gewalt teilweise, dass es auch bis hin zu Mord dazu kommt, die Leute klein zu halten und eben sie daran zu hindern, wirklich ihr Recht auf Nahrung auch durchzusetzen.
Und der Film geht auch bis zum Prozess, der tut eigentlich den quasi positiven Richterspruch schon mit dokumentieren.
Ja, genau. Also es ist jetzt auch recht neu, der Film. Der wurde letztes Jahr eben das erste Mal auch so in der Öffentlichkeit gezeigt, also sehr aktuell.
Aber es gibt noch weitere Kapitel, muss man dem noch hinzufügen.
Es ist halt, ja. Eben leider noch nicht ausgestanden.
Dienstag 19.30 Uhr im Werkstatthaus, der Fall Mubende und der bittere Geschmack der Vertreibung. Mittwoch nochmal im Werkstatthaus, der Vortrag Suffizienz, Utopien eines zukünftigen Lebens in der Stadt. Was könnt ihr dazu sagen?
Ich glaube, das ist der Vortrag für alle, die wissen wollen, was Suffizienz jetzt genau bedeutet und wie ich das konkret bei mir in meiner Stadt umsetzen kann.
Genau. Und im eigenen Leben.
Genau, und da haben wir den Jobst Kraus eingeladen, der ist vom BUND und schon lange Jahre dazu aktiv. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt auf den Vortrag und was er nochmal für Perspektiven zu dem Thema Suffizienz hat und wie sich diese Utopien dann mehr konkretisieren können.
Ja, und gut Teil davon habt ihr ja auch im Eingang des Interviews auch schon selber beschrieben. Dann springen wir zum Donnerstag, 22. Juni, ein Workshop zum Thema Buen Vivir und Suffizienz. Das Prinzip des Buen Vivir kommt ja auch aus Lateinamerika, gutes Leben. Was kannst du uns dazu sagen? Gutes Leben für alle. Steht ja in der Verfassung von Bolivien, glaube ich, drin.
Genau,
ne?
In Bolivien und Ecuador. Das waren die beiden Länder, die es geschafft haben, diesen Buen Vivir auch sozusagen Verfassungsrang zu geben. Dem vorausging aber die indigenen Bewegungen in den beiden Ländern, die zum einen in den indigenen Gemeinschaften dieses Prinzip eigentlich schon seit Jahrhunderten gelebt haben und praktisch umgesetzt haben. Und auch gerade im Vorfeld von 2008 und 2009, wo es diese neuen Verfassungen dann gegeben hat in Bolivien und Ecuador, dann nochmal stark aufgekommen sind, um dem Ganzen auch mehr politisches Gewicht gegeben haben und auf die nationale Ebene getragen haben. Ich war selbst 2009 auch in Bolivien, wo es gerade um diese neue Verfassung ging, wo das Land, im ganzen Land ein Referendum durchgeführt wurde, ob die Bevölkerung dem zustimmt und diese ganze, also es war ein ganzer Prozess praktisch auch. Und eine Besonderheit ist eben die Rechte der Natur, dass die in der Verfassung verankert werden. Also da ist auch praktisch eine ganz andere Kosmovision oder Gedanke dahinter, als wir so in unserem Breitengraden kennen, würde ich sagen, dass der Mensch eben als auch Teil der Natur gesehen wird, als Teil von dem Kosmos. Und damals wurde auch Bolivien und auch Ecuador als plurinationaler Staat anerkannt. Also es ging auch um die Anerkennung der verschiedenen indigenen oder auch afro-ecuadorianischen, afro-bolivianischen Minderheiten und deren Sprachen. Genau, also das steckt auch hinter dem Buen Vivir, diese Vorstellung oder dieses Verhältnis mit der Natur statt gegen die Natur und eben mit der Natur zu leben und nicht diese nur auszubeuten oder sich nur die Ressourcen zu nehmen, ohne daran zu denken, dass wir damit ja auch in einer gewissen Form verbunden sind.
Welche Strahlkraft kann ein Konzept eben, ne, aus dem globalen Süden auch für hier haben? Was können wir uns davon abschauen?
Genau, das ist eben auch eines der Fragen, die wir im Workshop diskutieren wollen. Was können wir eigentlich aus diesen Erfahrungen aus dem globalen Süden lernen, von dem Buen Vivir? Und darum fanden wir auch, dass es so ideal zu dem Suffizienzgedanken passt, weil es eben auch darum geht, was braucht es eigentlich für ein gutes Leben? Ein gutes Leben bedeutet jetzt nicht einfach für jeden ein, also das so aufs Individuum betrachtet und eben auch nicht noch mehr Konsum, sondern eigentlich dieses gute Leben, dass es eigentlich ein gutes Zusammenleben bedeutet, dass es eigentlich nur in Gemeinschaft umsetzbar und praktizierbar ist, genau.
Aber eben, ne, wie ihr gesagt habt vorhin auch, nicht unbedingt Verzicht, nicht unbedingt, ne, Selbstkasteiung und spartanisches Leben, sondern es kann durchaus auch mit Genuss einhergehen.
Genau, also das ist auch wichtig. Es bedeutet eben nicht nur, was man nicht darf, sondern eben, was man alles trotzdem eher so dieses kreative Potenzial auch auszuschöpfen. Und ich denke, auch von den indigenen Bewegungen lässt sich da auch einiges lernen. Also zum Beispiel hatten die sich ja auch während der Zeit dieser Aufstände in Bolivien, da gab es ja schon einige Vorläufe noch 2001, der Konflikt um die Wasserprivatisierung, viel auch so organisiert, dass es zum Beispiel einen, was man hier als FOKÜ bezeichnet oder Küche für alle bezeichnet, solche Ollas Comunitarias, dann für alle gekocht wurde, um eben geguckt wurde, dass die Menschen, die gerade eben bei den Aufständen sind, wie die versorgt werden, also verschiedene solidarische Organisationsformen eigentlich, auch die Minga, das sind so gemeinsame Arbeitseinsätze, wo man mal bei dem einen Feld alle mithelfen, dann bei dem anderen, was man hier vielleicht als Gartentag oder wie diese Solawi gemeinsame Kartoffelernte vergleichbar wäre, also da gibt es eigentlich verschiedene Anschlusspunkte, aber eben viele Sachen, wo man von den Erfahrungen dort lernen kann, weil das Besondere in Bolivien und Ecuador ist wirklich, dass sie es geschafft haben, dem Ganzen auf Verfassungsrang zu geben. Aber nichtsdestotrotz bleiben auch viele Herausforderungen, das auch immer weiter zu reflektieren und zu praktizieren.
Weil auch dort gibt es Bodenschätze und Extraktionspolitik dann wahrscheinlich, ne?
Was genau,
war Ecuador ja, mehr das Öl, das, in Bolivien ja, das Gas und
genau,
sonstiges. Das können wir nochmal in einer weiteren Sendung dann hier mal ausführlich besprechen. Noch eine Veranstaltung, eben der Markt des guten Lebens am Samstag dann wieder in und ums Werkstatthaus im französischen Viertel. Was ist da alles geboten?
Genau.
Ah, ja. Es fängt um 13 Uhr an, geht den ganzen Nachmittag bis zum frühen Abend, circa 18 Uhr. Und dort werden zum einen ist eben die Möglichkeit geboten, dass sich noch weitere lokale Initiativen in Tübingen dort präsentieren können, mit Infoständen, zum Beispiel die Essbare Stadt auch oder die Fairtrade-Stadt, das EPITS aus Reutlingen, das Entwicklungspädagogische Informationszentrum wird zum Beispiel auch da sein. Genau, und am Nachmittag ist dann, das wird alles draußen auch stattfinden, wir hoffen dann natürlich auf gutes Wetter, und im Werkstatthaus wird eine Kleidertauschbörse stattfinden, wo es halt dann die Möglichkeit gibt, gleich mal das Konzept der Suffizienz auch zu leben am Ende der Woche. Und zusätzlich gibt es Live-Musik einerseits mit einer Bluesband, die Blues and More, und einer peruanischen Band aus Stuttgart, die Alaya. Und natürlich ist fürs kulinarische Wohl auch gesorgt. Wir haben durchgehend Essen, und zwar kocht eine Iranerin für uns warmes, leckeres Essen. Und es gibt natürlich auch Kaffee und Kuchen am Nachmittag und Getränke.
Genau, weil Suffizienz ist ja nicht nur Verzicht, sondern soll auch Spaß machen.
Genau.
Darum der Markt des guten Lebens.
Am Samstag von 13 bis 18 genau, Uhr im Werkstatthaus. Nochmal ganz kurz, das hat man vorhin nicht gesagt, der Buen Vivir und Suffizienz-Workshop, der ist ja in der Wilhelmstraße 19 am Donnerstag um 20 Uhr. Also mal nicht da im Viertel sozusagen. Ja, wir sind auch schon am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, danke auch für die Einladung.
Sehr gerne.